Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Untersuchung der rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Heute haben wir eine ziemlich volle Sendung. Wir sind, wie immer, Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und Ausschussvorsitzender, sowie
André Schulze, Sprecher der Grünen im Ausschuss und direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln.
Wir berichten euch heute von einer ziemlich langen Sitzung, nämlich der 31. Sitzung am 31. Mai. Wir hatten ja in den letzten zwei Sitzungen den Mordfall Burak Bektaş genauer unter die Lupe genommen. Und in dieser Sitzung ging es jetzt weiter mit einem weiteren Mordfall, einem Mordfall in Neukölln, wo auch ein rechtsextremes Motiv in Frage steht. Um wen ging es denn und wen haben wir denn als Zeugen gehört?
Es ging um den Mord am britischen Staatsbürger Luke Holland, der im September 2015 in Neukölln stattfand. Dort wurde er mit einer Schrotflinte vor einer Kneipe erschossen, wie sich später herausstellte, von Rolf Z., der dafür auch verurteilt wurde und im Gefängnis sitzt und seine Strafe verbüßt. Und wir haben uns, ähnlich wie im Fall Burak Bektaş, mit den verschiedenen Perspektiven auf den Mordfall beschäftigt, haben dazu Udo Isata, den Anwalt der Familie Holland, befragt, der gleichzeitig auch Anwalt der Familie Bektaş war, das inzwischen nicht mehr ist, aber es war und somit uns auch nochmal die Verbindung der beiden Fälle gut darstellen konnte. Außerdem Thomas R., den Mordermittler im Fall Luke Holland, also aus der Mordkommission vom LKA 1, und Martin von H., den Staatsanwalt, der im Fall Luke Holland die Ermittlungen geleitet hat und später auch die Anklage erhoben hat.
Bevor die Sitzung losging, hatten wir aber auch noch einen ganz besonderen Gast und das hat zumindest nochmal einen Eindruck für die Sitzung mitgegeben, der doch auch nochmal zeigt, wie ernst wir all das nehmen müssen, was wir hier untersuchen. Nämlich extra aus England angereist ist der Vater des Verstorbenen, Phil Holland, der natürlich bis heute auch noch mit dem Mord an seinem Sohn zu kämpfen hat, der auch bis heute noch verstehen will, was da genau passiert ist. Und er durfte dann am Anfang auch ein paar Worte an uns richten. Und er hat zum einen gemeint, dass während dem Prozess erst ihm klar geworden ist, dass es mehrere Menschen gab, bei denen es auch Verbindungen gab und dass da der rechte Terror in Neukölln nicht nur ein Einzelfall ist, sondern dass es da immer und immer wieder Vorfälle gab und er doch auch selbst ein großes Interesse hat, zu verstehen, was für Zusammenhänge da denn existieren. Und er sei auch immer wieder verwundert gewesen, dass vieles nur erst nicht im Rahmen der Ermittlungen, sondern durch die immer wieder hartnäckige Arbeit von Zivilgesellschaft, aber auch von Presse herausgekommen ist und dass auch dieses stückchenweise Informationen bekommen doch etwas ist, was ihn immer wieder auch aufs Neue überrascht und aufs Neue mitnimmt.
Ja, ich glaube, da haben wir, ich habe es eben schon angedeutet, da mit der ersten Befragung des Zeugen Ono Esata, Rechtsanwalt unter anderem von Phil Holland, gut angeschlossen, weil wir da starker Gegenstand der Befragung gerade nochmal die Verbindung des Falls Burak Bektaş und Luke Holland war, weil er eben als Anwalt in beiden Fällen aktiv war und auch gewisse Vergleiche durchaus bieten konnte in den Ermittlungen und auch mit Blick auf die Frage, wie Zusammenhänge untersucht wurden. Und ich würde vielleicht insgesamt mal mit dem Blick auf die Ermittlungen beginnen, die er hatte. Da hat er uns über die Kommunikation der Polizei und der Staatsanwaltschaft im Fall Burak Bektaş beschrieben. Die fand häufig zeitverzögert, also mit großem zeitlichen Abstand zwischen der Anfrage der Anwälte und den Antworten der Staatsanwaltschaft statt. Das war auch schon Thema in unseren Befragungen der Staatsanwälte. Sie fand schmallippig statt, also häufig stand dazu Fragen wie, wurden weitere Abgleiche zum Bereich Rechtsextremismus mit Listen von Rechtsextremen vorgenommen? Dann stand als Antwort einfach Nein da, ohne weitere Erläuterung, warum das nicht passiert ist oder warum das vielleicht auch aus ermittlungstaktischer Sicht nicht als sinnvoll angesehen wird oder ob das nur aus Arbeitskapazitätsgründen nicht erfolgt ist. Dazu erfolgten auch keine mündlichen Erläuterungen, sondern er hat es so wahrgenommen, dass die Anwälte in ihrer Arbeit und mit ihren Fragen häufig als störend empfunden wurden von Seiten von Staatsanwaltschaft und Polizei.
Teils gab es auch einfach falsche Informationen. Ein ganz virulenter Fall an der Stelle ist, dass ja tatsächlich auch der Name Rolf Z., also der Name des Mörders, der Polizei schon früher bekannt war, nämlich im Jahr 2013 gab es einen Hinweis, und zwar im Mordfall Burak Bektaş. Da ging es darum, dass ein Pornokinobesitzer in Neukölln mit Rolf Z. Kontakt hatte und der vor ihm herum mit einer Waffe gefuchtelt hätte und gezeigt hätte, dass er die hat und auch angekündigt habe, dass er doch zu seinem Bruder in Neukölln mal fahren werde, um dort ein bisschen rumzuballern. Und das fand der Pornokinobesitzer so dubios, dass der das auch proaktiv der Polizei gemeldet hat, aber dieser Vorfall wurde da sehr lange erstmal gar nicht registriert. Und genau das ist ein Punkt, an dem uns der Anwalt auch nochmal deutlich gemacht hat, dass es eben auch falsche Informationen gab, weil es dann gegenüber ihm auch hieß, ja, Rolf Z. habe gar keinen Bezug zu Neukölln. Und das ist einfach nachweislich an vielen Stellen falsch.
Ja, diese Frage haben wir ja auch schon im Kontext der Befragung des Mordermittlers H. thematisiert, wie es eigentlich zu dieser Aussage seinerzeit kommen konnte, dass sowohl der Rolf Z. keinen Bezug zu Neukölln hätte, als auch sein Bruder nicht auffindig wäre. Beides ist im Fall Luke Holland anders ermittelt worden und auch zu Recht anders ermittelt worden, weil die Faktenlage eine andere war. Er wohnte in Neukölln, er ging in Neukölln in Kneipen, hatte einen Bruder, der in Neukölln wohnte, beziehungsweise dann nur noch eine Schwägerin, weil der Bruder verstorben ist zwischenzeitlich. Das ging aber auch einher mit der Einschätzung, dass der Staatsanwalt im Fall Burak Bektaş über keine wirklich gute Aktenkenntnis verfügte. Das deckt sich ehrlich gesagt auch mit unseren Ergebnissen der Befragung, weil er hat immer darauf verwiesen, naja, zur Beantwortung der Fragenkataloge der Anwälte musste er darauf zurückgreifen, was das LKI meldet. Das wisse er ja selber alles nicht so genau und er zeichnete sich auch überhaupt nicht bei uns aus, dass er noch auf Detailfragen eingehen konnte, obwohl er nur bis 2020 für diesen Fall, der ja auch eine gewisse Öffentlichkeit und eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, zuständig war. Da hätte man schon die Erwartung gehabt, dass er noch tiefer drinsteckt. Und es geht einher mit der Einschätzung des Anwalts, dass es im Fall Burak Bektaş auch eine sehr chaotische Aktenführung gab und sich das erst mit dem Einstieg der neuen Ermittlerin Marianne E. und des neuen Staatsanwalts Herrn G. änderte. Auch das, muss man ja sagen, deckt sich mit allem, was wir aus den vorherigen Befragungen schon erfahren haben.
Und was wir auch hier als Aussage vom Anwalt bekommen haben, war bei der Frage der Einordnung des politischen Motivs, dass das sowohl oder gerade im Fall Burak Bektaş, aber auch im Fall Luke Holland nicht immer so ernst genommen wurde, wie sich das der Anwalt, wie sich auch das die Familie und die Zivilgesellschaft an vielen Stellen gewünscht hätten, beziehungsweise auch einfach diese Hinweise nicht so bearbeitet worden sind oder die Rückmeldung erfahren haben, die man sich an der Stelle erhofft hatte. Und das sei etwas, was er als Strafverteidiger, der sehr oft mit Fällen von politisch motivierter Kriminalität zu tun hat, doch auch allgemein zumindest festgestellt hat, dass rechte Motive oftmals nicht unbedingt so ernst genommen werden, wie sie es eigentlich müssten. Fälle würden immer wieder entpolitisiert und auch Angehörigen würde einfach nicht oft so zugehört, wie sie es verdient hätten. Das war auch nochmal eine allgemeine Kritik, die sich aber auch in unseren beiden Fällen wiedergespiegelt hat, wobei im Fall Luke Holland es zumindest doch auch besser wahrgenommen worden ist von seiner Seite und auch von den Angehörigen als jetzt im Fall Burak Bektaş.
Genau, im Fall Luke Holland hat er sowohl die bessere Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und Polizei hervorgehoben, als auch die besser geführten Akten. Aber eben, und ich würde fast sagen, da können wir zum nächsten Zeugen übergehen, die Frage, wie sehr wurde eigentlich einem rechtsextremen Motiv der Tat noch nachgegangen, weil wenn man sich die Tat und den Hergang vorstellt, der Täter wurde noch am Abend des Folgetages verhaftet. Die Indizienlage und die Aussagenlage von Zeuginnen war da relativ eindeutig. Also an der Frage, wer der Täter war, bestand relativ schnell Klarheit, worüber eben Unklarheit noch bestand und nach Gerichtsverfahren auch immer noch besteht, ist das Motiv des Täters, zumindest ist gerichtsfest festzustellen. Und da waren die Aussagen des ermittelnden Beamten, Herrn R., dann doch auch interessant.
Herr R. war schon länger im LKA unterwegs, dort auch mit Fällen über Verlauf, Geldtransporter und Ähnliches betraut, arbeitet mittlerweile im Einstellungsbüro der Polizei und war eigentlich nur eine kurze Zeit bei der Mordkommission, nämlich vom 1. September 2015 bis zum Februar 2016, also knapp ein halbes Jahr, aber eben auch der Zeitraum, in der Mord von Luke Holland fiel. Er war damals entsprechend in der Bereitschaft und hat daher diesen Fall auch nach einigen Tagen im LKA direkt auch zu betreuen bekommen, hat uns dann auch erzählt, wie auch hier wieder die Mordkommission arbeitet. An vielen Stellen habe ich es jetzt ein bisschen besser durchdrungen, aber auch wenn wir vergleichen nochmal mit den anderen Mordermittlern, also mir kommt da sehr oft vor, als gäbe es keine ganz klaren verantwortlichen Zuständigkeiten, beziehungsweise sie wurden uns nicht transparent gemacht, dass es sie gibt. Das bezweifle ich nicht. Aber dann kamen tatsächlich auch so Aussagen wie, ja, für das politische Motiv habe man sich ans LKA gewandt, aber er weiß jetzt auch nicht mehr, wer diese Anfrage ans LKA gestellt hat. An den politischen Staatsschutz, selbstverständlich, auch die Mordkommission arbeitet im LKA, aber dort eben dann im Einser und nicht im Fünfer. Genau. Und wir hatten das ja auch in den letzten Fällen, dass immer, wenn es darum ging, ja, welche Bedeutung hat jetzt das politische Motiv, wurde aufs LKA 5 verwiesen, den polizeilichen Staatsschutz. Und auch an dieser Stelle ist das wieder erfolgt. Und es gab einen ziemlich klaren Hinweis darauf, dass das LKA 5 im Mordfall Luke Holland auf jeden Fall irgendwie beteiligt werden muss.
Ja, denn bei der Hausdurchsuchung, die direkt am 20. September, also am Tag nach dem Mord an Luke Holland oder am selben Tag noch, er ist in der Nacht erschossen worden, stattgefunden hat, haben sich neben einer Reihe von Waffen, die wir auch schon in der letzten Sendung schon thematisiert haben, die dort gefunden wurden, eben auch ein ganzes Zimmer voller Devotionalien aus dem Militarierbereich, aber auch mit Hitlerbüsten, mit eindeutigen Flaggen aus dem Bereich des Nationalsozialismus etc. gefunden. Also eine ganze Reihe von Objekten, die eindeutigen Bezug zum Rechtsextremismus haben, weswegen auch das LKA 5 kontaktiert wurde, um zu sagen, wollt ihr bei dieser Hausdurchsuchung teilnehmen? Es wurde sich dann am Ende darauf verständigt, dass Fotos erstellt werden, von den Beamten vor Ort und dem LKA 5 zugeleitet werden, aber dass das LKA 5 nicht selber teilnimmt. Resultat war aber, diese Fotos sind dahin gegangen. Daraus gab es jetzt aber keine wirkliche Konsequenz. Also inwiefern daraus irgendwelche weiteren Ermittlungen beim LKA 5 entstanden sind, konnte uns der Beamte nicht sagen. Und gleichzeitig war es so, dass sie bei der Motivsuche in diesem Bereich nicht wirklich weit gekommen sind.
Sie haben eigentlich gesagt, ja, es gibt dieses Zimmer, das wurde dann auch Sammlerzimmer genannt, auch hier durchaus eine interessante Begriffsfindung. Dann hat man gesagt, ja, okay, wir müssen ja das LKA 5 einbeziehen, aber das ist ja die Zuständigkeit auch von denen. Deshalb, wenn die Fotos wollen, klar dokumentieren wir das. Wir als Mordermittler, wir kümmern uns eher um die Aufgaben, die ganz originär bei uns liegen, um die Spurensicherung, um die weiteren Hinweise, um möglichst schnell auch dem Täter auf die Spur zu kommen. Das ist ja dann auch an der Stelle gelungen. Aber alles, was in die Richtung politisches Motiv dann geht, das wurde dort in der Verantwortung mehr oder weniger ausgelagert. Und dann, als der Täter Rolf Z. auch gefasst worden ist, natürlich wurde da auch ein Abgleich gemacht, aber zu der Person lag einfach nichts vor. Aber trotzdem war Tatsache, dass man ja spätestens auch mit der Hausdurchsuchung hätte wissen müssen. Zum einen gibt es da jemand, der rechtsextreme Devotionalien sammelt, und gleichzeitig war das ja nicht das Einzige. Auch bei ihm in der Wohnung wurden ja über 100 schussscharfe Munition gefunden. Also auch da gab es Waffenfunde, die eben nicht legal auch vorhanden waren. Und es gibt ja sehr, sehr viele Hinweise, nicht nur dann auf die tatsächliche Tat, auf das illegale Hantieren mit Waffen und auf Bezüge zum Rechtsextremismus, dass man da dieses politische Motiv, das da in Frage steht, nicht ganz genau unter die Lupe nimmt, das verwundert an der Stelle schon. Oder dass man es sich zumindest so einfach macht, dass man sagt, das soll an anderer Stelle geprüft werden. Aber solange dort keine Informationen vorliegen, macht es auch keinen Sinn, das weiter zu verfolgen.
Ja, das hat er uns dann erläutert mit dem Hinweis auf Ermittlungsökonomie, auch ein sehr interessantes Wort. Da der Täter ja ermittelt sei und überführt sei und es dafür genügend Beweise gab, sei das Motiv, was ja durchaus noch im Gerichtsverfahren strafverschärfend hätte wirken können, bei der Verhandlung über den Mord, sei das Motiv dann manchmal nachrangig in der Ermittlungspriorität und bleibe halt manchmal im Dunkeln bei Mordfällen. Und so sei es auch in diesem Fall gewesen. Man habe keine Aussage von ihm bekommen. Er hat die Aussage verweigert, sowohl gegenüber der Polizei direkt als auch später im Gerichtsverfahren, sodass er kein Geständnis über sein Motiv gemacht hat. Und da man keine weiteren direkten Hinweise hatte, hat man dann aus, wie gesagt, Ermittlungsökonomie wurde das hier genannt, nicht weiter dieser Richtung nachgegangen.
Also Mordmotive hat man dann gefunden, auch um einen Mord nachzuweisen, das ist in diesem Fall die Heimtücke, aber niedrige Beweggründe, die hat man dann nicht erhärten können. Also es wurden zwar auch Befragungen im Umfeld des Rolf Z. gemacht, also Familie, Bekannte gefragt. Dort hat jetzt aber auch niemand offensiv zu erkennen gegeben, ja, dass es ein ganz klarer Rechtsextremist. Wobei auch die Frage ist, inwiefern das gerade das persönliche Umfeld direkt öffentlich und offenbaren würden gegenüber den Ermittlungsbehörden. Das lässt sich sicherlich auch in Frage stellen. Und es gab schon auch Hinweise darauf, dass er immer wieder auch ausländerfeindliche Aussagen getätigt habe. Und dann kann man zumindest in Frage stellen, ob es ausreicht, wenn man aus polizeilicher Sicht sagt, wir haben jetzt nicht auch nochmal irgendwie den Anlass gesehen, da nochmal nachzugehen, auch eventuell nach weiterer Vernetzung in die rechte Szene zu schauen, sondern da hat man sich damit zufrieden gegeben, dass er dem Augenschein nach polizeilicher Sicht ein Einzelgänger war. Dazu käme noch, sei er Alkoholiker gewesen und auch irgendwie sonst noch nie polizeilich in Erscheinung getreten. Das mag nach dem Ermittlungsstand der Polizei auch so gewesen sein. Die Frage an der Stelle, die offen bleibt, wie tief hat man dann tatsächlich geschaut und sind auch all die Informationen, die man da zusammengesammelt hatte, valide genug? Weil auch, dass er ja mit Waffen hantiert hat, das war ja jetzt nicht nur in diesem einen Tag der Fall, sondern auch, wie wir vorher schon geschildert haben, wohl über Jahre lang der Fall.
Jetzt Stichwort Waffen würde ich nochmal aufgreifen. Es wurden ja mehrere Waffen bei ihm gefunden. Die eigentliche Tatwaffe bei seiner Halbschwester in der Wohnung, aber auch bei ihm zwei Waffen mit einem manipulierten Lauf, die also nicht direkt schussfähig waren, die man aber leicht hätte umbauen können. Da hatte er keine Waffenbesitzkarte für, weswegen diese beiden Fälle auch mit ins Gerichtsverfahren aufgenommen wurden wegen illegalem Waffenbesitz. Da konnte ermittelt werden für die beiden Waffen, bei welchem Waffenhändler sie gekauft wurden und auch wann sie da gekauft wurden. Darüber hinaus wurde aber noch Munition mit anderem Kaliber bei ihm zu Hause in der Wohnung gefunden, was ja darauf hindeutet, dass er zumindest in irgendeiner Art und Weise Verwendung dafür hatte, weil er wird ja kaum einfach nur Munition gelagert haben, ohne dazu Zugang an irgendeinem Punkt zu einer entsprechenden Waffe zu haben. Da konnte nicht weiter ermittelt werden, inwiefern er da Zugang hatte oder auch woher diese Munition beschafft wurde.
Und es macht sich ja eigentlich auch ganz klar an dem Hinweis, den die Polizei einfach schon 2013 erhalten hat. Er hat mit einer Waffe hantiert, damals konnte man ihm das nicht nachweisen, aber anscheinend war irgendwo durchaus immer noch was vorhanden. Es war auch immer noch der Fall, vielleicht waren es auch an der Stelle gar nicht mehr dieselben Waffen, vor allem mit Waffen, die entsprechend bearbeitet sind, dass sie nicht mehr schießfähig sind, kann man ja nicht sagen, man fährt nach Neukölln rumballern. Also ganz kurz und knapp eigentlich zusammengefasst, hätte man vielleicht damals schon nachweisen können, dass dort mehr dahinter steckt und dass dort illegaler Waffenbesitz auch vermutet wird. Vielleicht wäre dann an vielen Stellen etwas anders gelaufen. Aber all das wurde ja eben erst auch nach dem Mordfall an Luke Holland angegangen. Und das führt aber auch dazu, dass dann solche Aussagen wie von dem Pornokinobetreiber, wie sie 2013 getätigt worden sind, einfach nicht mehr ganz genau in Erinnerung waren, weil der nach so einer langen Zeit auch nicht mehr den Vorfall so präsent vor Augen hat wie in den Tagen oder den Wochen direkt, nachdem er es der Polizei damals gemeldet hat.
Den Fall möchte ich jetzt nochmal aufgreifen, weil dieser Hinweis ist ja im Fall Burak Bektas gegeben worden. Und wir haben natürlich auch gefragt, inwiefern fand er einen Austausch zwischen Herrn H., dem Mordermittler im Fall Burak Bektas, und Herrn A. R., dem Mordermittler im Fall Luke Holland, statt. Und da war die Aussage von Herrn R., naja, also Hinweise hat er von Alexander H. nicht bekommen zum Fall Burak Bektas und insbesondere zur Person Rolf Z., vor dem Hintergrund, dass eben jener Hinweis des Pornokino-Betreibers schon vorlag im Fall Burak Bektas, also der ist gar nicht erst angekommen bei den ermittelnden Beamten zum Fall Luke Holland. Und was er an Informationen zurückgegeben hat, dann über die Person Rolf Z. und auch sind ja dann auch Asservaten, also Munition weitergegeben worden an die Mordkommission, die sich um den Fall Burak Bektas gekümmert hat. Da wissen wir, dass die Asservaten untersucht wurden und auch die Munition beschossen wurde, aber die weiteren Informationen, die dort gekommen sind, haben eigentlich unseren Kenntnisstand jetzt aus der Aktenlage und aus den Befragungen nicht zu weiteren Ermittlungen im Fall Burak Bektas geführt. Die haben erst dann stattgefunden nach dem Wechsel der leitenden Beamtin. Als Marianne E. 2020 den Fall übernommen hat, hat sie das Ganze nochmal aufgerollt und eben auch die Hinweise aus dem Fall Luke Holland aufgenommen. Das ist sicherlich ein Versäumnis, dass das erst nach so vielen Jahren passiert ist.
Machen wir weiter mit dem Staatsanwalt, der für den Fall Luke Holland zuständig war. Der ist mittlerweile stellvertretender Behördenleiter, hatte damals in seiner Funktion als Hauptabteilungsleiter am Rande auch immer wieder mit dem Fall Burak Bektas zu tun, ohne aber detaillierte Aktenkenntnisse an der Stelle zu haben, hat aber den Fall Luke Holland doch auch nochmal sehr präsent gehabt, war damals auch direkt am Tatort und hat versucht, uns darzulegen, wie er dann letztendlich auch zu der Anklageschrift gekommen ist, die das politische Motiv an der Stelle nicht aufgenommen hat, nicht zur Anklage gebracht hat.
Ja, und ich glaube, man kann hier sagen, er hat uns aus juristischer Sicht verständlich darlegen können und einordnen können, warum keine niederen Beweggründe Teil der Anklageschrift waren und warum man sich nicht dafür entschieden hat, das Motiv damit aufzunehmen, weil eben nicht genug vorlag aus den Ermittlungen. Er hat uns dargestellt, naja, es gab diesen in Anführungszeichen Sammlerraum, aber es gab keine wiederholten Morddrohungen gegen Personen oder wiederholte rassistische Beleidigungen, die bekannt waren, oder Mitgliedschaften und Vernetzungen zu rechtsextremen Gruppen. Wohl er aber sagte, naja, das heißt noch lange nicht, dass man es ausschließt. Man hatte nur nichts genug, um es gerichtsfest untermauern zu können. Womit wir wieder bei der Frage wären, warum man dem nicht noch weiter nachgegangen ist. Das ist, glaube ich, der offene Punkt so, weil es konnte dargelegt werden, warum auf Grundlage der vorliegenden Fakten es nicht Teil der Anklage war. Aber der Staatsanwalt hat durchaus klar gemacht, es hätte Teil der Anklage sein können, wenn mehr vorgelegen hätte.
Auch da gleichzeitig der Verweis, naja, das wäre auch Aufgabe des LKA 5 gewesen, aber es gab einfach auch zu den Fotos dann keine weiteren Rückmeldungen vom Staatsschutz. Also jeder darf auch rechtsextreme Symbolik in seinen Privaträumen haben. Das stellt an der Stelle gar kein Verbrechen dar. Aber die Berücksichtigung oder die Hinweise hätte man ja durchaus auch ernst nehmen können, um da weiteren Anhaltspunkten nachzugehen. Und was der Staatsanwalt schon gesagt hat, ist, dass es Anhaltspunkte für ausländerfeindliches Verhalten in der Vergangenheit gab. Und da bleibt eben offen, inwieweit auch Polizei, Staatsanwaltschaft in der Pflicht stehen, eigentlich da ihr Bestmögliches zu tun, um ein politisches Motiv entweder eben nachzuweisen oder auch möglichst handfest auszuschließen, oder ob es hier im Sinne der Ermittlungsökonomie, wie du es vorher berichtet hast, einfach ausreicht zu sagen, wir haben ihn wegen Mordes, wegen Heimtücke, auch das hat ja 11 Jahre gegeben, und die niedrigen Beweggründe hatten wir dann zumindest nach den ersten Ermittlungsschritten nicht so handfest belegen können, dass es sich gelohnt hätte, hier weiter nachzugehen. Das ist die große Frage, die sich stellt. Und ich glaube, es ist auch relativ klar, wie das eben Betroffene wahrnehmen und beurteilen, die ja genau darauf auch einen sehr, sehr großen Schwerpunkt gelegt haben und eigentlich genau das auch immer wieder von Polizei und Staatsanwaltschaft eingefordert haben.
Ja, ich würde auch hier nochmal auf den Zusammenhang zum Fall Bektaş eingehen. Hat er uns gesagt, naja, am Anfang ist ihm das erstmal nicht gekommen. Da hat er dann erst nachdem in einem Zeitungsartikel einen Zusammenhang hergestellt wurde zwischen den beiden Fällen, erst da hat er mit seinem Kollegen Herrn H., dem zuständigen Staatsanwalt, im Fall Bektaş Kontakt aufgenommen und den Austausch gesucht. Allerdings ist es auch da der Austausch überschaubar gewesen. Auch da sind nicht wirklich Informationen in Richtung des Staatsanwalts, der für Luke Holland zuständig war, geflossen. Beispielsweise der angesprochene Porno-Kinobetreiber hat dann erst auf Bestreben der Nebenklage im Verfahren ausgesagt, und erst da ist das so richtig beim Staatsanwalt angekommen. Demzufolge ist da in die Richtung aber auch nicht mehr weiter ermittelt worden, und auch er konnte nicht sagen, inwiefern die Hinweise, die sie in Richtung der Mordermittlung Burak Bektaş gegeben haben, inwiefern denen noch nachgegangen wurde. Auch da fand kein wirklicher Rückfluss mehr statt. Also hier müssen wir sagen, da haben erstmal die ermittelnden Beamten und der Staatsanwalt im Fall Holland durchaus richtig gehandelt und die Informationen weitergegeben. Aber das hat leider nicht dazu geführt, dass beim Fall Bektaş Fortschritte erzielt wurden, beziehungsweise dass das überhaupt berücksichtigt wurde und die Person Rolf Z. nochmal angeguckt.
Also vielleicht zusammenfassend, ja, es wurde der Täter gefunden, ja, er wurde verurteilt, das ist gut und richtig. Die Frage, inwiefern auch hier Zusammenhänge zur Neuköllner Szene, zu der Gefahr des Rechtsextremismus und zum politischen Motiv und die Gefährdung auch von Menschen genau in Neukölln nochmal verstärkt in den Blick geraten ist, da lassen sich sicherlich noch einige Fragen zumindest stellen. Sie wurden an vielen Stellen nicht so beantwortet, wie man sich es vielleicht hätte wünschen können. Was das genau in den Ermittlungen dann verändert hätte, das können wir auch nicht abschließend sagen, aber ein Unwohlsein oder so manche Antworten, die lassen uns auch nicht ganz zufrieden zurück. Und um es vielleicht dennoch etwas positiv an dieser Stelle abzuschließen, der Nebenklagevertreter hat an der Stelle auch positive Entwicklungen durchaus wahrnehmen können, eben nicht nur im Vergleich zwischen den Mordfällen Bektaş und Holland, sondern auch, dass beispielsweise durch den Prozess nach dem Anschlag in Halle da zumindest eine sehr, sehr hohe Sensibilität gegeben war und an vielen Stellen doch auch von den Sicherheitsbehörden gelernt wird, wie wichtig es ist, auch einen Fokus auf die Betroffenen zu richten, ihnen zu erklären, was passiert, ihnen Rede und Antwort zu stehen und sie mit dem Verfahren nicht ganz alleine zu lassen.
Dann sind wir mit dieser Sitzung erstmal durch. Es gab aber am vergangenen Freitag auch noch eine andere Neuigkeit, die wir kommuniziert haben. Dazu haben wir eine Pressekonferenz durchgeführt. Ich spoiler mal, es ging um das Thema Aktenlieferung. Wie ihr wisst, haben wir inzwischen ja deutlich mehr Akten aus vielen Bereichen vorliegen, insbesondere aus den Bereichen des Verfassungsschutzes, aber auch bei Polizei und Staatsanwaltschaft aus den Jahren bis 2016 und teilweise auch danach. Aber was uns weiterhin fehlt, ist der komplette Aktenbestand der BAO Focus, der besonderen Aufbauorganisation Focus, die für die Jahre 2016 bis 2020 die Ermittlungen gebündelt hat und da die Ermittlungen auch geleitet hat und daraus unter anderem auch ein jetzt noch laufendes Verfahren vor dem Landgericht entstanden ist, nämlich zu den Brandstiftungen bei Ferhat Kocak und Heinz O. am 1. Februar 2018. Auf diese Akten, sowohl staatsanwaltsseitig als auch eben polizeiseitig, haben wir bisher keinen Zugriff. Die betreffen aber den Kern unserer Straftatenserie und der zugehörigen Ermittlungen, die wir ja untersuchen sollen. Und in dieser Frage haben wir uns jetzt zu einem weiteren Schritt entschieden.
Der Ausschuss hat nämlich beschlossen, dass er nun Klage gegen das Landgericht Berlin einreichen wird, um eben genau diese Freigabe dieser Aktenbestandteile zu bekommen. Es ist ja auch ganz einfach. Wir als Untersuchungsausschuss werden den Untersuchungsauftrag einfach nicht erfüllen können, wenn uns ein wesentlicher Teil der Akten vorbehalten bleibt. Wenn es einen wesentlichen Teil der Straftaten betrifft, die Gegenstand auch unseres Untersuchungsausschusses sind und wir ja hier uns die Aufgabe gestellt haben, das Behüptenhandeln genauer in den Blick zu nehmen. Nun, wir hatten auch in dieser Podcast-Reihe ja bereits über das Verfahren zunächst am Amtsgericht berichtet, bei dem auch die Haupttatverdächtigen der Anschlagsserie im Visier stehen, wo es im Wesentlichen um die beiden Brandanschläge geht, aber auch noch um kleinere weitere Taten. Und da gab es keine Verurteilung aufgrund der Brandstiftung. Dagegen hat die Generalstaatsanwaltschaft dann Berufung eingelegt und dieses Berufungsverfahren läuft noch. Und klar, das soll auch ablaufen können. Ne? Die Gerichte, allein die Gerichte, die urteilen über ein Strafmaß, die führen das Strafverfahren anhand der ganz konkreten Fälle. Aber wir als Untersuchungsauftrag, der an die Legislaturperiode gekoppelt ist, also bis 2026 fertig sein muss und auch noch Zeit braucht, um seinen Abschlussbericht zu schreiben. Auch wir müssen ja, um das Behördenhandeln nachvollziehen zu können, Einblick in diese Akten erhalten. Und solange das nicht gelingt, ist jeder Tag, jeder Monat, der vergeht, ein Riesenproblem für uns, weil am Ende stehen wir sonst da und müssen sagen, wir sind dem Untersuchungsauftrag nicht gerecht geworden.
Genau, deswegen haben wir uns jetzt eben zu dieser Klage entschieden, die gerade vorbereitet wird von Seiten des Abgeordnetenhauses, die wir auch einstimmig im Untersuchungsausschuss getroffen haben und erhoffen uns dadurch natürlich zum einen die Akten schneller zu bekommen für unser Verfahren, aber auch generell Klarheit darüber zu schaffen, wie das Verhältnis von Untersuchungsausschüssen und laufenden Gerichtsverfahren der Fall ist. Wer sich mit anderen Untersuchungsausschüssen im innenpolitischen Bereich beschäftigt hat in der Vergangenheit, weiß, dass das eher die Regel als die Ausnahme ist, dass parallel noch irgendeine Art von gerichtlichen Verfahren läuft. Das war beim NSU der Fall, das war aber eben auch in Halle und Ähnlichem der Fall, weil das natürlich naheliegt, dass politische Untersuchungsausschüsse sich auch zu einem Zeitpunkt damit beschäftigen, wo es ein öffentliches Interesse an diesen jeweiligen Fragestellungen gibt und das sicherlich auch für zukünftige innenpolitische Untersuchungsausschüsse im Berliner Abgeordnetenhaus gelten wird.
Und für alle, die sich damit verfassungsrechtlich schon ein bisschen befasst haben oder befassen wollen, ganz grundsätzlich gibt es nicht eine Obersticht-Unterregelung, sondern wir haben eine Gleichrangigkeit zwischen dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss und von gerichtlichen Verfahren. Also man hat hier dieselbe Wertigkeit und das muss man in einen Ausgleich bringen, der natürlich auch Einfluss auf das Gerichtsverfahren schützt. Das würden wir aber auch an jeder Stelle entsprechend vornehmen. Man kann ja auch mit Einstufungen arbeiten. Und wie gesagt, sind ja auch die Gegenstände des Strafverfahrens und der unseres Untersuchungsauftrags vollkommen unterschiedliche, sodass ich glaube, wenn man wollen würde, es da schon einen Weg geben würde, zu sagen, das Strafverfahren kann problemlos stattfinden, wie es auch terminiert ist, aber gleichzeitig besteht für uns die Möglichkeit, Zugang zu den Akten zu erlangen, um einen Blick auf das Behördenhandeln zu werfen. Wir hatten da auch versucht, mit dem Gericht Kontakt aufzunehmen. Die Kontaktaufnahme ist ja auch zustande gekommen, aber es war eigentlich von Anfang an nicht unbedingt Gesprächsbereitschaft da, eben einen Weg zu finden, wie man diese unterschiedlichen Ansprüche, die hier existieren, in Übereinstimmung bringt. Und weil wir sonst auf gut Glück angewiesen sind, dass wir irgendwann noch diese Akten bekommen und die sehr, sehr schnell sichten können, was uns die Arbeit natürlich massiv erschwert, hat der gesamte Ausschuss, also auch die Koalitionsfraktionen gesagt, dieses grundsätzliche Klärungsinteresse besteht und deshalb gehen wir auch diesen Schritt. Darüber werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und einen Punkt hatten wir ja auch noch, wo es nicht mal mit der Kontaktaufnahme geklappt hat.
Ja, das ist das Bundesministerium des Inneren und der Heimat und da natürlich die da angegliederte Behörde, das Bundesamt für Verfassungsschutz, ist das Gegenstand unseres Interesses, weil auch da natürlich die Frage im Raum steht, inwiefern Informationen über die rechtsextreme Szene in Neukölln oder Beteiligte dieser Szene vorliegen in anderen Kontexten. Allein schon deswegen nicht ganz irrelevant, weil einige von euch werden es mitbekommen haben, ja auch im Kontext von bundesweiten Durchsuchungen, beispielsweise der Atomwaffendivision, auch in Neukölln Durchsuchungen stattgefunden haben, also auch durchaus zu Organisationen und Netzwerken, die bundesweit im Fokus stehen, Neuköllner Akteure gehören. Hier ist unsere Anfrage auf Akten das letzte Mal noch vor der Wiederholungswahl beantwortet worden, damals mit dem Hinweis, naja, kümmern Sie sich erstmal um Ihre eigenen Landesakten und wenn Sie damit fertig sind, dann können Sie sich ja nochmal melden. Also ein sehr abschätziger Hinweis. Danach ist nach der Neukonstituierung des Ausschusses ist noch mehrfach auf das BMI zugegangen worden und da kam einfach gar keine Reaktion.
Dieser Vorgang ist deshalb auch schlicht inakzeptabel. Also auch wenn es hier um eine Bundesbehörde geht, ist diese auch uns gegenüber zur Amtshilfe verpflichtet. Und auch wir sind ja jetzt kein Spaßgremium, sondern ein Landesparlament, das auch ein Gremium eingesetzt hat, das Verfassungsrang hat. Und dass man dann nicht einmal auf Schreiben antwortet, das ist an der Stelle auch ziemlich respektlos. Und ich kann diese Form der Nichtkommunikation auch einfach nicht nachvollziehen, weil, sagen wir mal so, auch das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus jetzt auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht immer Glanzleistungen vollbracht, um das mal ganz diplomatisch zu formulieren. Und das wirft auch aus Sicht des Bundesinnenministeriums und auch des Verfassungsschutzes kein gutes Licht auf die Anerkennung und die Notwendigkeit auch parlamentarischer Kontrolle und welche Bedeutung das auch gerade in einem Rechtsstaat hat, in einer Demokratie hat und vor allem in einer wehrhaften Demokratie hat, die sich auch um den Rechtsextremismus in diesem Land kümmern muss.
Über diese Fragen werden wir euch weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn es einen neuen Stand gibt. Jetzt würde ich aber zum Abschluss noch den Ausblick auf die nächste Sitzung machen. 14. Juni ist die nächste Sitzung, also wahrscheinlich ziemlich parallel zur Ausstrahlung dieser Folge. Es ist die 32. Sitzung. Wir werden einen Fokus auf der Führung von Vertrauenspersonen beim Landeskriminalamt haben. Da wir diesmal so kurz mit der Aufnahme vor der nächsten Sitzung sind, wissen wir auch schon, dass ein Zeuge, den wir laden wollten, der aus dem Bereich der V-Personenführung im LKA kommt, nicht zur Verfügung steht durch Abwesenheit, weil er gerade nicht in Berlin ist. Deswegen werden wir nur zwei Zeugen auf der Tagesordnung haben. Zum einen Herrn W., den Leiter der EG Resin, der später auch in der BAO Fokus gearbeitet hat. Hier haben wir aufgrund von Aktenfundstellen nochmal Nachfragen zum Thema V-Personenführung. Und Herrn K., der eben aus dem LKA 65, dem Bereich der V-Personenführung kommt, da zeitweise während des Untersuchungszeitraums gearbeitet hat und wir da eben nochmal ins Detail gehen wollen, inwiefern da auch V-Personen in der rechtsextremen Szene in Neukölln geführt wurden und welche Informationen daraus hervorgegangen sind.
Also nächstes Mal wahrscheinlich noch eine etwas kürzere Sitzung. Danach haben wir noch eine vor der parlamentarischen Sommerpause und über all die Sitzungen, auch über alle Fortschritte im Umgang mit unserer Klage zur Freigabe der Akten, mit dem Kontakt zum Bundesministerium und sonst alles, was uns im Rahmen des Neukölln-Komplexes beschäftigt, werdet ihr wie immer auf dem Laufenden gehalten. Für heute erstmal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.